Danke, Herr Jesus, dass du weißt, was jeder auf dem Herzen hat heute Nachmittag und ganz besonders braucht. Komm du einfach und sprich zu unserem Herzen. Gib uns ein Herz für dich und dein Wort, für deine Anliegen. Herr Jesus, und segne uns beim Reden und beim Hören. Amen. Man kann dieses Wunder der 70-jährigen Existenz Israels nur auf dem Hintergrund der Geschichte Gottes mit seinem Volk verstehen. Schon die Zahl 70 ist prall gefüllt, da könnte man eine eigene Bibelstunde drüber halten. Sie ist die Zahl der Fülle und der Vollendung. Ich möchte nur ein paar Bibelstellen rausgreifen. Bereits in der Völkertafel in 1. Mose 10 werden entsprechend der Zahl der Nachkommen Jakobs 70 Namen genannt. 70 Namen waren es und Personen, die mit Jakob in Ägypten ankamen. Und Jesus sandte 70 Jünger vor sich her in alle Orte, in die er selber kommen wollte. Das zeigt, dass seine Botschaft an die ganze Menschheit ergeht. In Daniel 9 werden 70 Jahrwochen als heilsgeschichtliche Zeitspanne genannt. Vermutlich kennen wir alle das Gebet von Mose aus Psalm 90, Vers 10. Wir können es auch miteinander sprechen. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Was das Volk Israel im Besonderen auszeichnet, ist seine Erwählung durch Gott und der Bund, den Gott mit den Vätern, mit Abraham, Isaak und Jakob auf ewig geschlossen hat. Dafür bürgt 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf Erden sind, zum Volk des Eigentums erwählt. Der Herr hat euch nicht angenommen und euch erwählt, weil ihr mehr wert als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch geliebt hat und weil er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. An dieser Sonderstellung haben sie sich wieder und wieder gerieben. Gottes Volk, das sich nach dem Tod Salomos in ein Nord- und in ein Südreich aufteilte, hat diesen Bund wieder und wieder gebrochen. Die Folge war im Jahr 722 vor Christus die Wegführung der 10 Stämme des Nordreichs in die assyrische Gefangenschaft. Das Südreich hat sich dasselbe Schicksal ertrotzt. Am 15. August 587 vor Christus zerstörte Nebukadnezar Jerusalem und den Tempel und führte das Volk mit dem Tempelschatz für 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft. 70 Jahre später, das gab's nie in der Geschichte. 537, 538 vor Christus erging durch einen Erlass des persischen Königs Kyrus das Edikt für die Rückführung in das von Gott verheißene Land. Gott steht zu seinem Wort. In seiner Gnade und Treue schenkte er seinem Volk sein Wort durch die Propheten und schickte er ihnen seinen einzigen und geliebten Sohn, das Licht der Welt und den wahren Weinstock. Jesus hat über Jerusalem Tränen vergossen. Er wollte sie sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt. Sie wollten nicht. An die Klage Jesu schließt sich Matthäus 24, Vers 1 und 2 an. Seht, euer Tempel wird euch wüst hinterlassen werden. Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und 40 Jahre später, am 15. August, 70 nach Christus, erfüllte sich Matthäus 24, Vers 1 und 2. Der römische Feldherr Titus zerstörte Jerusalem und den Tempel. Die Juden wurden gefesselt nach Rom abgeführt und in alle Winde zerstreut. Jerusalem wurde 135 nach Christus von Kaiser Hadrian umbenannt in Aelia Capitolina und das Land Israel nach seinen Erzfeinden, den Philistern, in Palästina. Die Existenz Israels sollte für immer von der Landkarte gelöscht werden und von der Welt vergessen, für alle Zeit. Die christlichen römischen Kaiser bestimmten, der Tempelplatz muss als Trümmerhaufen belassen werden, um aller Welt mit Nachdruck zu zeigen, die Kirche hat das Judentum besiegt. Weder Juden noch Judenchristen durften sich in Jerusalem aufhalten. Und im Jahr 325 beschlossen die Kirchenväter auf dem Konzil zu Nicäa, alle christlichen Feste müssen von den jüdischen wenigstens um eine Woche getrennt sein, um jede Verwandtschaft des Christentums zum Judentum zu löschen. Und ab dem 20. August 636 führten die Muslims mal mit den Byzantinern, mal mit den Kreuzfahrern Krieg um Jerusalem, bis sie im Jahr 1517, als Martin Luther die Thesen in Wittenberg anschlug, die endgültige Herrschaft über Israel und Jerusalem erlangten. Die Osmanen erklärten Palästina zum Gebiet des Dar al-Islam. Es unterstand Allah und konnte den Türken nie mehr entrissen werden. Diese Herrschaft dauerte gut 400 Jahre. Es ist einzigartig in der Weltgeschichte, dass ein Volk, das in alle Winde zerstreut wurde, nicht untergeht. Gottes ewiges Wort, seine Verheißungen waren's, an die sich der kleine Rest der gläubigen Juden festklammerte und mit denen sie sich gegenseitig trösteten. Ich greife nur zwei Bibelstellen heraus, 5. Mose 30, Vers 4 und 5 und Jeremia 31, Vers 35, die sind für mich der Hammer. Das sagt Gott. Wenn du bis ans Ende der Himmel verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. So sagt der Herr, der dem Tag die Sonne zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. wenn solche Ordnungen vor mir vergehen, sagt der Herr, sollen auch die Nachkommen Israels aufhören, vor mir ein Volk zu sein, wie immer. Es stimmt, des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Zu den Pharisäern sagte Jesus in einem Streitgespräch: Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein i-Tüpfelchen vom Gesetz ungültig wird. Die gläubigen Juden bauten in der Zerstreuung, so wie damals in der babylonischen Gefangenschaft, Synagogen. Da unterrichteten sie ihre Kinder, feierten ihre Gottesdienste, sangen und beteten Psalmen. Die Sehnsucht nach einer Rückkehr ins gelobte Land blieb wach. Nach jedem Passafest beteten sie: Nächstes Jahr in Jerusalem. Ihr Denken konzentrierte sich auf Zion, auf Jerusalem. Aber wo war ihr Gott? Er stellte sie auf die Seite. Er nahm einen Zweig aus dem Ölbaum Israel heraus, wandte sich den Heidenvölkern uns zu und pfropfte sie ein. Gottes Volk wurde indessen gehasst wie die Pest. Es erlitt Gewalt und wurde von einem Land ins andere vertrieben, durfte keinen Grundbesitz haben, keine Scholle Erde bebauen. Und darüber vergingen fast 2000 Jahre. Ich habe so gedacht, ist das lang. Bis mir plötzlich einfiel, es gibt zwei Bibelstellen, da sagt Gott, dass vor ihm 1000 Jahre wie ein Tag sind. Also sind es nur 2 Tage bei Gott. Gar nicht lang. Er führt, wie es der Liederdichter sagt, selig und doch wunderbar. Ab dem späten 12. Jahrhundert kehrten aufgrund von Verfolgungen immer wieder Juden in das Land ihrer Väter zurück, Einzelne. Und ab 1870 setzte die erste Alija, die erste Rückkehrbewegung nach Zion ein. Die ersten orthodoxen Juden, die schlugen in die Westmauer Nägel ein, als Zeichen dafür, dass so fest wie die Nägel in der Mauer verankert sind, so felsenfest wird in Erfüllung gehen, was Gott versprochen hat, dass alle Juden wieder nach Zion heimkehren werden. Zu allen Zeiten hat Gott Menschen berufen und begabt für bestimmte Aufgaben, sei es für den Bau der Stiftshütte oder des Tempels, sei es für den Bau des Reiches Gottes oder für die Rückkehr des Volkes Israel in sein Land. Das Lebensbild von Eliezer ben Jehuda, die Sprache der Propheten, ist von der ersten bis zur letzten Seite packend. Ich greife nur ein paar kleine Happen heraus. Eliezer wurde als Eliezer Perlmann, als dritter Sohn einer armen orthodoxen jüdischen Familie in Litauen geboren. Gott hat über diesem zarten Jungen vom ersten Atemzug an gewacht. Der Vater hat ihn schon gar nicht auf dem Standesamt gemeldet, weil er dachte, er stirbt. Und als er dann doch lebte und auch der Bruder vor ihm, da haben sie zwei jüdische Familien gesucht, die keine Kinder hatten, die sie adoptiert haben, damit sie einen anderen Namen kriegen und dann nicht von der russischen Armee eingezogen werden konnten. Und so ist er als Eliezer Eljanow aufgewachsen. Die Eltern waren bitterarm. Als Eliezer 5 Jahre alt war, da starb der Vater. Ein Lehrer hat der Mutter gesagt, das Kind ist zart, aber hellwach, den muss man in die Schule schicken. Aber das Geld hat gefehlt und es gab nur einen Verwandten in ihrer Familie, ihren Bruder, der betucht war, den David Wolfson, nicht weit von dieser Stadt in Litauen entfernt. Und der hat den Jungen aufgenommen. Da hat er ein eigenes Zimmer gekriegt, feine Kleider, sowas hat er nie gekannt, und in die Schule geschickt, bis er dann Bar Mitzpa gefeiert hat mit 13. Und da hat der Onkel gesagt, Sohn, jetzt kommst du in eine Rabbinerschule nach Weißrussland. Jetzt musst du auf eigenen Füßen stehen, ich unterstütze dich nicht mehr. Und dann wirst du vielleicht mal ein berühmter Rabbiner werden. Da kam er, dieser 13-jährige Junge, wieder in eine fremde Umgebung. Und da hat er einen Freund gehabt, der hat gesagt, du musst kommen und mal den Rabbi Buckert kennenlernen. Er hat wirklich einen Termin mit ihm ausgemacht an einem Freitagabend. Und als er dahin kam, der hat eine Bibliothek gehabt. Das hat der Junge noch nie gesehen. Und da war der Rabbi mit einer Torahrolle und dann sang er, dass der Elia kommt und mit ihm der Messias. Und von dem Moment an war dieser Junge Feuer und Flamme für alles Göttliche. Er hat gesagt, mir ist gegangen, als ob Gott gegenwärtig wäre. Und er wurde mit seinem Freund zusammen von diesem Rabbi privat unterrichtet. Das war eine Elite von Jungen. Und an einem Abend hat ihn dieser Rabbi eingeladen und hat gesagt, wir lesen heute Abend ein Buch miteinander. Er hat es unter seinem Sessel hervorgeholt und es war Robin Kruse auf Hebräisch. Und da hat der Junge gedacht, was? Eine Seemannsgeschichte in unserer heiligen Sprache, das darf nicht wahr sein. Aber das war so spannend. Und er hat da Hebräisch gelernt und hat die Vorlesungen aufgenommen, hat gesagt, ich hätte Tag und Nacht zuhören können. Dieses Glück hat nur kurz gedauert. Nach einem Jahr kam der Onkel stockewütend und hat ihn mitgenommen, hat gesagt, du bist ein Teufel, du bist ein Ketzer, du hast die heilige Sprache entweiht. Und hat ihn da mitgenommen, wieder nach Litauen und ihn dann verstoßen, also dass der Junge nicht ein Trauma fürs Leben gehabt hat, das ist ein Wunder. Und dann ist er da auf der Straße gestanden, er konnte nicht mehr zur Mutter zurück. Er wusste, die nimmt mich nicht auf. Der Onkel hat die Familienbande abgeschnitten. Was soll ich machen? Er ist in die nächste Stadt, hat keinen Menschen gekannt, hat nur sein Rabbimäntelchen angehabt und seine Locken und so diese Mütze. Und wo soll ich hin? Und da fiel ihm ein, dass die Synagogen nachts offen sind. Mit leerem Magen hat er sich auf eine Bank gelegt und hat geschlafen. Und morgens wurde er geweckt von dem Mesner, da war der Frühgottesdienst. Alle haben ihn neugierig angeschaut. Nur ein Mann hat Interesse gezeigt und hat hinterher ihn gefragt, wer er ist und woher er kommt. Und hat er gesagt, weißt du was, ich habe 6 Kinder. Da kommt es auf eines nicht mehr an. Ich nehme dich mit. Und dann hat er ihn mit in sein Haus genommen. Es war ein Schnapsfabrikant, der Schmuel Jonas. Und da hat er ihn in der Bibliothek stehen lassen, während er die Hausfrau gerufen hat. Und jetzt stand der Junge da, die war ja noch viel schöner als die von dem Rabbi Buckert. So eine Schöne hat nicht mal der Zar von Russland. Da waren Blumen in Vasen, da waren schöne Bilder und hinter den Glasschränken fremde Sprachen, von denen er keine Ahnung hatte. Er muss so verdutzt dagestanden sein, dass wo dieser Schmuel Jonas kam und gesagt hat, was ist mit dir los? Dann hat er gesagt, was sind das für Sprachen? Ja, das sind alles Bände in Deutsch und Russisch und Französisch, die wirst du in kurzer Zeit kennen. Und dann hat er ihn an den Tisch geholt und neben seine 18-jährige älteste Tochter Deborah gesetzt. Und die hat ihm dann von diesem ersten Tag an Sprachunterricht gegeben, vom Morgen bis zum Abend. Die haben gebüffelt und die kleine Pola, die jüngste Schwester, ist daneben auf dem Boden gesessen und hat nur die beiden angeschaut. Die war immer still. Und nach 2 Jahren hat der Schnapsfabrikant den Eliezer geholt und hat gesagt, weißt du, bist so blass, wir müssen Spaziergänge an der frischen Luft machen. Da hat er ihm Botanikunterricht auch gegeben und hat gesagt, jetzt kannst du alle Sprachen, Deutsch, Französisch und Russisch. Und jetzt musst du nach Lettland und in 2 Jahren auf dem Gymnasium das Abitur nachholen. Du hast jetzt 2 Jahre bei mir kostenlos gewohnt. Jetzt war er 16. Jetzt musst du für dich selber sorgen. Ich habe nur eine Bitte, was du mir versprechen musst. Dass du nie unsere heilige Sprache vergisst. Das hat er gerne versprochen. Das Hebräisch. Es war ein schwerer Abschied. Die Deborah hat ihm noch gesagt, dass sie ihn lieb hat. Und dann kam er da nach Lettland und hat in 2 Jahren mit Glanz und Gloria erst einmal die Aufnahmeprüfung bestanden, ein Stipendium gekriegt und das Abitur gemacht. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich, dass ich meinem Volk helfen kann. Er hat erfahren, dass die Bulgaren sich von den Türken befreit haben. Dann hat er gedacht, das können wir Juden doch auch, oder nicht? Ein Freund hat ihm immer gesagt, weißt, wir müssen alle gleich sein, es gibt keinen Unterschied. Und er wusste dann, nein, ich setze mich für mein Volk und für meine Landsleute ein. Ich muss den besten Beruf haben. Ich gehe nach Paris, das war die europäische Hauptstadt, und studiere Medizin. Und da hat er dann schon bald, hat immer gehustet, und ist dann zu einem jüdischen Arzt gegangen und der hat gesagt, du hast eine offene TB, du musst dein Studium abbrechen. Und dann ist er nach Algerien gekommen, ein Freund hat ihm die Kur finanziert mit anderen Freunden. Und da hat er erfahren, dass die Juden, weil sie immer im Ghetto waren, weltweit 70 verschiedene Sprachen sprechen. 70 verschiedene Sprachen. Und da hat er sich gesagt, wenn wir mal ein Volk werden, dann müssen wir unsere Sprache haben und unsere Sprache sprechen. Und das ist Hebräisch, die Sprache der Bibel, der Propheten. Und er hat sich vorgenommen, ich werde das Hebräisch für die Alltagssprache neu schöpfen. Sein Freund hat gesagt, du spinnst, das kriegt kein Mensch fertig. Er ist wieder nach Paris, hat studiert, hat versucht, seine Ideen einer hebräischen Zeitung mitzuteilen. Die haben den Artikel abgelehnt. Und der Freund hat dann gesagt, schreib eine hebräische Zeitung in Wien. Vielleicht nehmen die ihn und drucken ihn. Und da hat er zum ersten Mal mit seinem neuen Namen, den er sich gegeben hat, unterschrieben, Eliezer ben Jehuda, Sohn Judas. Und dann hat er wieder Blut gespuckt. Der Doktor hat, also der Artikel ist angenommen, er hat Blut gespuckt. Der Arzt hat gesagt, er lebt vielleicht noch 6 Wochen. Und da hat er sich gesagt, wenn ich nur 6 Wochen lebe, dann gehe ich nach Palästina. Ich mache alles für mein Volk. Es kam dann in den hebräischen Zeitungen so ein verrückter 23-jähriger Medizinstudent, wirft alles hin und geht nach Palästina. Das hat der Schmuel Jonas gelesen. War stockesauer, hat ihm einen Brief geschrieben und hat gesagt, weißt du nicht, dass die Deborah dich liebt? Und er hat dann zurückgeschrieben, ich kann nicht heiraten, ich bin sterbenskrank. Und daraufhin hat die Deborah gesagt, und wenn er sterbenskrank ist, ich heirate ihn. Und die ist nach Wien gereist, wo er dort ankam, und hat gesagt, ich gehe mit ihm nach Palästina. Es war ein Auf und Ab, der Freund ist auch mit. Die beiden haben sich zum ersten Mal nach Jahren wieder gesehen. Und dann sagt der Eliezer, mein Freund, der kommt in Istanbul dazu. Also in Wien hat es heiraten nicht geklappt wegen den Dokumenten. In Istanbul wird es klappen, dort hat es auch nicht geklappt. Dann wird es in Kairo klappen und in Istanbul kommt der Freund dazu, verliebt sich Hals über Kopf in die Deborah und will sie seinem Freund ausspannen. Auf jeden Fall, die sind dann nach Jerusalem zu dritt, nach Kairo erst einmal. Und da hat der Eliezer ben Jehuda dann gesagt, ja, wir treffen uns in dem Haus von dem Rabbi, du musst ja noch aufs Konsulat, komm dann hin. Und da war alles festlich gedeckt. Und wo dann dieser David hinkam, da hat das Paar sich die Hand gereicht, in die Augen geschaut und ein paar hebräische Worte gesagt. Und der David spricht, was bedeutet das? Und der Rabbi sagt, nach jüdischem Recht sind sie Mann und Frau. Und dann haben sie gefeiert und sind weitergefahren nach Jaffa und von dort nach Jerusalem. Und der Eliezer ben Jehuda hat gesagt, ich kenne die Stadt der Propheten nicht mehr. Das sind lauter andere Völker, nur keine Juden. Es war furchtbar schwer, dieser Anfang. Der Freund ist dann abgehauen und Eliezer ben Jehuda hat bei einer Zeitung gearbeitet, die hat ihn nicht bezahlt und die waren so bettelarm, ich kann Ihnen das gar nicht erzählen. Auf jeden Fall ist dann mal ein Mann zu ihm gekommen und hat ihn gebeten, dass er an einer Schule für jüdische Buben unterrichtet. Und da hat er ihm gleich als erstes gesagt, ich könnte es nur unter einer Bedingung, von der ich sicher bin, dass die nicht annehmen werden. Es muss mir gestattet werden, auf Hebräisch zu unterrichten. Das ist ja genau das, weshalb ich da bin. Ich möchte, dass sie Hebräisch lehren. Eliezer hat es fast nicht fassen können. Er ist heimgekommen und da hat ihm die Deborah ein zweites Glück mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Und Eliezer sagt, Deborah, du wirst die erste hebräische Mutter nach beinahe 2000 Jahren sein. Unser Kind wird das erste in all diesen Jahrhunderten sein, das zur Welt kommt und nichts anderes hört als die Schönheit unserer eigenen altehrwürdigen Sprache. Du musst mir eins versprechen, dass mein Traum wahr wird. Niemals darf unser Kind etwas anderes hören als nur Hebräisch. Alles hat sich schwierig gestaltet. Eliezer hat eine Wochenzeitung herausgegeben, den Hirsch. Das bedeutet das liebliche Land. Und die wurde zum Verfechter der jüdischen Unabhängigkeit und zum Experimentierfeld für die hebräische Sprache. Er hat da jede Woche 10 neue hebräische Wörter drin gehabt, die die Leute lernen konnten. Die haben ihn mit Steinen beworfen. Also er war nirgendwo sicher, er war immer angefeindet, aber hat nicht aufgegeben. Und 1882 wurde ihr erster Sohn geboren. Der sollte eigentlich Itamar heißen. Aber die Leute haben gesagt, wie beim Johannes, nein, der muss Ben-Zion heißen, heute wird eine neue Siedlung eingeweiht. Und dann mussten sie ihn Ben-Zion Ben-Jehuda nennen. Bald drauf kam der zweite Sohn zur Welt, Avi Hayil, Anführer der Armee. Der Eliezer hat gesagt, wenn wir ein Volk werden, dann brauchen wir eine Armee. Und 3 weitere Kinder folgten. 1891, nach 10-jähriger Ehe, starb Deborah an TB. Und 2 Monate später erkrankte Abihail und die beiden jüngsten Töchter auch an TB und starben. Die wurden neben der Deborah auf dem jüdischen Friedhof am höchsten Ehrenplatz auf dem Gipfel des Ölbergs beerdigt. Unter dramatischen Umständen heiratete Eliezer die 19-jährige Schwester Deborahs, die Pola. Der Chefarzt von der Hadassah-Klinik hat gesagt, er darf die nicht heiraten. Das ist ein Verbrechen, die stirbt wie ihre Schwester an TB. Und dann hat er einen Brief der Pola geschrieben, dass er sie nicht heiratet. Die hat ihm gesagt, er soll ihr 20 Mädchennamen schreiben, sie möchten hebräischen Namen annehmen. Und dann hat sie Hemda rausgesucht, du bei dir Geborgene. Und der Chefarzt hat den Brief abgeschickt und die 19-jährige Chemiestudentin sagt, und wenn ich bloß 8 Tage mit dem Eliezer verheiratet bin, ich heirate den. Und ist nach Jaffa angereist. Und es ist eine ganz, ganz glückliche Ehe geworden. Der Eliezer kam ins Gefängnis und die Hemda, die hat als zweite Journalistin in der damaligen Zeit den Hirsch unter dieser türkischen Regierung weitergeführt, den die verboten hatte. Sie hat nur einen neuen Namen gegeben, aber das Lebenswerk ihres Mannes weitergeführt. Also die haben dann noch 6 weitere Kinder gekriegt und in mühevoller, da ist nochmal der Hirsch, in mühevoller Kleinarbeit forschte Eliezer ben Yehuda nach jedem einzelnen hebräischen Wort. Die Hemda hat gesagt, wo er vom Gefängnis zurückkam, jetzt musst du dich deinen Studien widmen, ich mache die Zeitung weiter. Er hat Bibliotheken durchforstet, Bücher über Bücher verschlungen und er musste das Hebräische als flüssige Umgangssprache für den täglichen Gebrauch wiederbeleben, jung und schön wie damals zur Zeit der Bibel. Er hat gesagt, die Propheten haben doch nicht bloß im Tempel gepredigt, die haben doch auch eingekauft auf dem Markt. Man muss ein Zimmer buchen können auf Hebräisch. Und so hat er lauter Begriffe gesucht, die in der Sprache fehlten, wie zum Beispiel Zebrastreifen, Lokomotive, Telefon, Bleistift und so weiter. Und so wurde zum Beispiel das hebräische Wort für Elektrizität, Kaschmal, aus dem Wort für blinkendes Kupfer aus der Vision des Propheten Hesekiel abgeleitet. Und 1906 erschien der erste Band des hebräischen Wörterbuches bei Langenscheid in Berlin. 16 weitere Bände folgten aus seiner Hinterlassenschaft. Und nebenbei veröffentlichte Eliezer ben Yehuda ein modernes Geographiebuch über Palästina und ein weiteres Lebenswerk Väter der hebräischen Sprache, das er seiner geliebten Hemda zur Silberhochzeit überreicht hat. Und dieser zarte und kranke Mann erlebte 1921 wurde Ifrit, das moderne Hebräisch im britischen Mandatsgebiet Palästina, eine der 3 Landessprachen. Am 15. Dezember 1922, er hat meistens stehend gearbeitet, damit er nicht einschläft. Da war er gerade dabei, am 15. Dezember 1922 das Wort Nefesh, Seele, zu übersetzen, hat nach Luft gerungen und nach der Hemda gerufen und ist noch in der Nacht zum 16. Dezember 1922 gestorben. Eliezer ben Yehuda wurde in den Gebetsschal eingewickelt, den er in den letzten Tagen getragen hatte. Im Land herrschte 3 Tage Staatstrauer. Führende Juden ordneten ein Staatsbegräbnis an. Und Engländer, den Sarg schmückte die hebräische Fahne. 30.000 Menschen begleiteten den Sarg des Mannes, der zu seinen Lebzeiten von allen Seiten bekämpft, verleumdet und herabgesetzt worden war, bis zu seinem Grab am Ölberg mit dem Blick auf das goldene Tor von Jerusalem. Franziskanermönche, englische Generäle und führende Islampolitiker, da war alles vertreten und viele, viele Schulklassen. Viele Straßen wurden nach ihm benannt. Hemda ben Yehuda, die im Sommer 1951 in Jerusalem starb, schrieb eine Biografie über das Leben ihres Mannes. Und jetzt nehme ich den Faden wieder im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert auf. Viele Juden haben ihre Identität verleugnet, ihre jüdischen Namen abgelegt, so zum Beispiel Benjamin Herzl. Als er nach Wien zum Jurastudium ging, hat er sich Theodor Herzl genannt. Er wollte sein wie alle. Bis einer seiner Kommilitonen eine Trauerrede für den 1883 verstorbenen Richard Wagner hielt und dessen Judenhass lobte. 1894, ein Jahr später, erlebte er als Korrespondent der Neuen Freien Presse in Paris den Schauprozess gegen den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus. In Europa breitete sich der Antisemitismus als politische Ideologie mehr und mehr aus, vor allem in Russland, in Deutschland, Frankreich und dann mit der Hochburg in Wien, mit dem Bürgermeister Lueger, der Hitler infiziert hat und fasziniert. Theodor Herzl gelangte zu der Überzeugung, dass nichts den Hass gegen sein Volk würde eindämmen können. Ein jüdischer Staat musste gegründet werden. 1896 erschien in Leipzig und Wien sein Buch »Der Judenstaat«. Theodor Herzl wurde zum Vordenker und Wegbereiter des Staates Israel. Die Welt wollte, dass die Juden einen Staat kriegen in Uganda oder in Südamerika. Theodor Herzl hat gesagt, es kommt nicht in Frage. Wir müssen in unser Land. Und so hat er 1897 zum ersten Zionistenkongress nach Basel eingeladen. Und seinen Freund David Wolfson aus Köln hat er vorher darum gebeten, er möge eine Fahne entwerfen. Wolfson war ratlos. Und dann kam ihm eine Idee. Er bekannte, dadurch fuhr mich eine Idee, wir haben eine Flagge. Und die ist blau und weiß. Der Talit, den wir um uns wickeln, wenn wir beten. Das ist unser Symbol. Lass uns diesen Talit mit dem Davidsstern hervornehmen und vor den Augen Israels und aller Völker entrollen und in Basel aufhängen. Und seinem Tagebuch vertraute er in Basel an, ich darf's nicht laut sagen, ich habe in Basel den Judenstaat gegründet. Vielleicht in 5 Jahren, jedenfalls in 50 Jahren wird's jedermann einsehen. Und ab 1897 wanderten Juden, die nichts von Herzls zionistischer Bewegung und vom Weltkongress in Basel wussten, aus Marokko, dem Jemen, dem Irak und der Türkei in Eretz Israel ein. Er, der Israel zerstreut hat, sammelt es auch wieder. Gott ist treu, er hält Wort. In Jesaja 43, Vers 4 bis 6 steht, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und kostbar bist und ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deiner Stelle und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deine Nachkommen vom Osten bringen und will dich vom Westen her sammeln und will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Welt. In seinem Testament hat Theodor Herzl geschrieben: Ich wünsche in einem Metallsarg neben meinem Vater begraben zu werden und dort zu bleiben, bis das jüdische Volk meine Überreste nach Eretz Israel überführen wird. Die Särge meines Vaters, meiner Schwester Pauline und meiner nahen Verwandten, welche bis dahin gestorben sein werden, sollen auch dorthin überführt werden und dort beigesetzt werden. Theodor Herzl starb mit 44 Jahren. David Wolfson, der die Flagge kreiert hat, hielt einen Nachruf. Ihn hat Theodor Herzl auch zum Vormund für seine Kinder bestimmt. Auf dem Wiener Friedhof hat er gesagt: Du hast nicht gewollt, dass an deinem Tag, an deinem Grab Reden gehalten werden. Dein Wille ist uns heilig. Schwören wollen wir aber, dass wir das von dir begonnene Werk mit allen unseren Kräften fortsetzen werden, dich nie vergessen werden, solange noch ein Jude auf Erden lebt. Und mit erhobenem Finger sagte er, mit erhobener Hand: Möge meine Rechte verdorren, wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Der Stefan Zweig schreibt, dass es in Wien nie zuvor so eine Beerdigung gegeben hat. Tausende von Juden, alle haben sie bitterlich geweint. Bis 1933 lehnte ein Großteil der Juden in Westeuropa zionistische Ziele und Organisationen ab. Sie hielten den Antisemitismus für heilbar und den Judenstaat für eine glatte Utopie. Und trotzdem legten am 15. April 1909 66 eingewanderte Männer mit ihren Familien den Grundstein für das jüdische Wohnviertel Achuzat Bayit. Gucken Sie mal an, da ist nichts da, nur Wüste. Und dieser Architekt hat den Plan gezeichnet nach biblischem Vorbild. Und 1910 erhielt die Siedlung den Namen Tel Aviv, Frühlingshügel. Gott hat, wie im Buch Esther, durch alle Zeiten hindurch die Hand im Spiel, auch wenn er nicht genannt wird. Der Plan für einen Judenstaat wurde im Schatten des Ersten Weltkriegs durch die Briten verwirklicht. Chaim Weizmann und Nahum Sokolow führten im Jahr 1917 mit dem britischen Außenminister Lord Balfour und dem Premierminister David George viele Gespräche. Diese beiden Männer waren überzeugte Christen. Die haben vom Kindergottesdienst her die Bibel geliebt. Und Lord Balfour hat gesagt: Ich lieb aus Kindheitstagen das jüdische Volk. Der Premier hat einen Kommentar von Hudson Taylor in seiner Bücherei gehabt. Und am 2.11.1917 kam es zur Balfour-Deklaration. Dieser 100. Jahrestag wurde im vergangenen Jahr von London und Jerusalem gefeiert. Berlin und Europa schwiegen. Damals am 11. Dezember 1917 ging der britische General Allenby durch das von seinen Truppen im Kampf gegen Türken und Deutsche eingenommene Jerusalem. Er ging zu Fuß, weil er davon überzeugt war, dass es nur Jesus Christus zusteht, auf einem Pferd in Jerusalem einzuziehen. Und der zu seiner Zeit bekannteste britische Zionist Nahum Sokolow berichtete 1918 in seiner Geschichte des Zionismus: Es war allein der Geist der Bibel, der das englische Volk dazu befähigte, in dem alten Land eine freie, vereinte, gedeihende und tüchtige jüdische Nation hochzuziehen. Und durch die Reformation war die Bibel ins Englische und Deutsche übersetzt worden und haben die Menschen Interesse am Heiligen Land bekommen und haben sie die Bibel gelesen. Im April 1920 übertrug der Völkerbund Großbritannien das Mandat zur Verwaltung Palästinas. 1922 erhielt die Balfour-Deklaration in San Remo den Status internationalen Rechts. Und als 1945 das Ausmaß der Judenvernichtung durch den Holocaust offenbar wurde, 6 Millionen Juden getötet, darunter 1,5 Millionen Kinder, schrieben die Feinde der Zionisten Herzl: Du hast dich geirrt. Es gibt keinen Judenstaat, denn es kann keinen mehr geben. Am 29. November 1947 rief die Vollversammlung der UNO zur Abstimmung betreffs der Gründung eines jüdischen Staates auf. Also Palästina sollte in einen jüdischen Staat geteilt werden und in einen arabischen Transjordanien. Die Resolution wurde mit 33 zu 13 Stimmen bei 10 Stimmenthaltungen angenommen. Die Juden nahmen das Abkommen an, die Araber lehnten es ab. Damals befand sich das jüdische Volk am absoluten Tiefpunkt. Am 12. April 1948 erschien in der Times die allererste Meldung über den sensationellen Schriftrollenfund vom Toten Meer. Und 6 Tage später geschah das Wunder der Gnade und Treue Gottes. Es war der 18. April 1948. David Ben-Gurion hatte nur 36 Stunden Zeit. Er hat sich 350 Stühle von Cafés und Gaststätten ausgeliehen und 350 Personen des jüdischen Volkskongresses ein kleines Einladungsschreiben zukommen lassen. Sehr geehrter Herr Sowieso, Sie sind zur Zeremonie morgen um 16 Uhr ins Ditzengoff-Haus in Tel Aviv eingeladen. Wir bitten Sie herzlich, dieses Ereignis vertraulich zu behandeln. Und als David Ben-Gurion tags drauf vor 70 Jahren am Nachmittag des 19. April 1948, das ist das Datum des jüdischen Kalenders, nach gregorianischer unserer Zeitrechnung ist der 14. Mai, als er um 16 Uhr eintraf, erwarteten ihn Tausende von Menschen. Und der Führer des Zionisten, der Zionisten David Ben-Gurion, verlas im schlichten Saal des Ditzengoff-Hauses in Tel Aviv vor 350 Repräsentanten des jüdischen Volkskongresses unter dem Bild von Theodor Herzl die 979 Worte der Unabhängigkeitserklärung Israels. Nach 32 Minuten, er wollte rechtzeitig zum Sabbat Schluss machen, erklärte er: Der Staat Israel ist gegründet. Um diesen einfachen und klaren Satz hatte David Ben-Gurion gerungen und hatten sich die angereisten Delegierten bis zur letzten Minute wie die Kesselflicker gestritten. Weiter sagte er: Kraft unseres natürlichen und historischen Rechts, auf Beschluss der UN verkünden wir, wir bieten all unsere Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und zu guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe mit dem unabhängigen hebräischen Volk in seiner Heimat auf. Und dann sprach ein jüdischer Rabbi den Segen: Gelobt seist du, Gott, der du uns am Leben erhalten und diese Zeit uns hast erleben lassen. Und darauf sagten alle Amen. Am 14. Mai 1948 wurde erstmals im Land Israel die Flagge des israelischen Staates gehisst, die David Wolfson 1897 entworfen hatte. Vor den Augen der Welt erfüllte sich Jesaja 66, Vers 8. Wer hat sowas schon gesehen oder davon gehört? Kann ein ganzes Volk an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so geschehen. Gott kann. Er hält Wort. Und nachdem die Flagge gehisst war, da sangen die Menschen vor dem Ditzengoffhaus die Hymne der zionistischen Bewegung, die Hatikva, das Lied der Hoffnung, die 1878 nach Hesekiel 37, Vers 11 und 12 geschrieben und 1897 vertont worden war. Er, Gott, sagte zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Sieh, jetzt sagen sie, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sage zu ihnen: So spricht der Herr. Herr, sieh, ich will eure Gräber öffnen und will euch, mein Volk, aus ihnen herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und noch am selben Tag, da wurde diese Hymne zur Staatshymne erklärt, die Hatikva. Um Mitternacht ist dann das britische Mandat erloschen und dann brach um 0 Uhr der Unabhängigkeitskrieg aus. Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und der Irak kämpften mit 25.000 Soldaten von drei Seiten bis zum 20. Juli 1949 gegen die neue Nation. Israel unterlag einem Waffenembargo. Die haben von nirgendwer woher Waffen gekriegt. Sie hatten keine Panzer, für vier Soldaten ein Gewehr. Und dass Israel im israelisch-arabischen Krieg siegte, sehe ich als Zeichen der Güte Gottes, ein Wunder. Und dann von 1948 bis 1950 reisten 250.000 dem Holocaust entronnene Juden in Israel ein. 1949, 45 Jahre nach dem Tod von Theodor Herzl, wurden seine sterblichen Überreste und die seiner Eltern und seiner Schwester von Wien nach Israel überführt und in Jerusalem auf dem Nationalfriedhof, dem Herzlberg, beerdigt. Am 1. Juli 1954 verkaufte der syrisch-orthodoxe Priester Samuel in den USA über Mittelsmänner die Jesaja-Rolle vom Toten Meer. Er wollte eigentlich $1 Million. Und der jüdische Gelehrte Yigan Yadin hat sie ihm um $250.000 gekauft mit geborgtem Geld, der Staatsschatz von Israel. der Schrein des Buches. Und die Knesset, das israelische Parlament, setzt sich wie die große Versammlung im Buch Nehemia aus 120 Mitgliedern zusammen. Die Sitze der Abgeordneten sind in einem Halbkreis in der Form einer Menora angeordnet. Die Bibelstunde dauert heute ein bisschen länger. Entschuldigung. Die Menora, der siebenarmige Leuchter, das Wappensymbol Israels, ist das Hauptwerk des aus Dortmund stammenden jüdischen Bildhauers Benno Elkan, dem die Nazis Berufsverbot erteilten. Er konnte noch rechtzeitig 1935 nach London emigrieren und er hat von 1949 bis 1956 aus 70 Einzelteilen die Menora mit ihrem umfangreichen Bildprogramm und dem Bibelwort aus Sacharja 4, Vers 6: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, geschaffen. Am 15. April 1956 wurde die Menora in Jerusalem von den Briten als Geschenk des Ältesten an das jüngste Parlament der Welt übergeben. Nach 19 Jahren der Teilung, am 7. Juni 1967, wurde die 3000-jährige Hauptstadt Jerusalems von der israelischen Armee eingenommen. Die sind da voll Staunen und Beten. Das ist ein bekannter Gynäkologe geworden, dieser junge Mann. Seit fast 2000 Jahren befindet sich der Tempelberg und die Altstadt von Jerusalem erstmals wieder in jüdischer Hand. Und dieses neue Logo mit dem Davidstern in der Mitte ziert die Feiern zum 70-jährigen Bestehen Israels. Unterhalb der 70 steht das Wort Israel in der Schriftart, mit der ein Sofer, ein jüdischer Schreiber, bis heute die Tora auf Pergament schreibt. Und dieser Schriftzug soll das unzerbrechliche Band des Staates Israel im Jahr 2018 mit den biblischen Zeiten verdeutlichen. Kultusministerin Miri Regev erklärte für alle, die es bisher noch nicht verstanden haben, so wie im Logo die Linien aus der 70 in der Unendlichkeit enden, wird auch der Staat Israels für immer bestehen. Aus fast 160 Nationen kamen von 1948 bis heute die Juden in ihr Land zurück und wachsen immer mehr zu einem Volk zusammen. Trotz Konflikten mit dem Libanon, der Hamas und Vernichtungsdrohungen aus dem Iran ist Israels Fortschritt nicht aufzuhalten. Das kleine Israel, so groß wie Hessen, hat die größte Zahl der Nobelpreisträger. Neuentwicklungen in den Bereichen Hightech, Medizin und Landwirtschaft werden zum Segen für die ganze Welt. Die Israelis erfanden unter anderem die Tröpfchenbewässerung, die mittlerweile von 130 Staaten übernommen worden ist. Das tragbare Mobiltelefon, wir hätten sonst einen Backstein, könnten ihn nicht in die Hosen- oder Kleidertasche stecken. Und ein drahtloses Universalladegerät, das gibt es bei uns noch nicht. Den Digitaldrucker mit Toner, ein automatisches Übersetzungsprogramm Babylon.com und dann ein berührungsloses, strahlungsfreies Gerät zur Verhinderung von plötzlichem Kindstod. Den USB-Stick, das erste Solarfenster der Welt, das Strom erzeugen und den Energieverbrauch reduzieren kann, kann man auch in Altbauten einsetzen. Die Umwandlung von Meerwasser in Trinkwasser und aus Abgasen werden Algen gezüchtet. Roboter, die reifes Obst fassen und sanft pflücken können, kommen in diesem Jahr raus. Auch Rasenmäher, Staubsauger und Drohnen. Die Cherry-Tomaten Und jetzt haben sie eine Sorte aus den Anden angebaut, die von 7 Meter hohen Bäumen wachsen und mit Meerwasser bewässert werden. Die brauchen keinen Salzstreuer mehr. Und angesichts immer knapper werdender Nahrungsressourcen züchtete Professor David Levy von der Hebräischen Universität Jerusalem eine neue Kartoffelsorte, die in heißem, trockenem Klima wachsen und mit Salzwasser bewässert werden, auch als Salzkartoffeln serviert werden können. Und ein 91-jähriger Professor der Hebräischen Universität erfand ein einfaches Anwendungsset zur schnellen Bestimmung von antibiotikaresistenten Bakterien. Und aus dieser Pflanze stellen sie ein Diabetes-Medikament her. Dann die Kapselendoskopie mit der Pilcam. Reebok ist die Erfindung des israelischen Ingenieurs Dr. Amit Goffer, der durch einen Unfall querschnittgelähmt wurde. Und er entwickelte Reebok, den computergestützten Anzug mit Bewegungssensoren und Schienen, der dem Gelähmten das Gehen ohne fremde Hilfe bis zu 12 Stunden am Tag und das Treppensteigen ermöglicht. Sie sind die Erfinder vom Raketenabwehrsystem auf dem Sicherheitssektor und in der Terrorabwehr. Ist Israel weltweit Spezialist. Was wir sind und haben, verdanken wir dem Volk Gottes. Gottes Wort, der Heiland, das Heil. Und unsere Aufgabe ist, für Israel zu beten, auch für die Feinde Israels. Gott wirft kein Gebet weg. Und in unseren Tagen wendet sich Gott sichtbar, greifbar seinem Volk zu. Mehr und mehr Juden kommen in Israel zum Glauben an ihren Messias. Die Zeit der Heiden, die Zeit der Gnade neigt sich dem Ende zu. Dass Jesus mit seinem Kommen noch verzieht, ist unsere Rettung. Jeder Tag ist ein Gnadentag. Jesus kommt gewiss wieder. Und so gewiss, wie Gott in seiner Gnade und Treue alle seine Verheißungen erfüllt, so gewiss wird sich auch diese erfüllen. Der erhöhte Herr spricht, siehe, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Maranatha, ja, komm, Herr Jesus. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass wir in dieser spannenden Zeit leben dürfen. Und das erleben dürfen, wie du Heilsgeschichte schreibst, dein Wort erfüllst. Und ich danke dir, dass du dein Volk Israel in besonderen Weise segnest. Und so gewiss, wie die Berge um Jerusalem her sind, so gewiss bist du um dein Volk her. Und Herr Jesus, danke, dass du uns jetzt auch hilfst heute Nachmittag und uns segnest, wenn wir von hier weggehen. Amen.